Sie steigen in Ihrem Buch ein mit einer Szene, in der es um eine Drohung gegen Angela Merkel geht, also die frühere Bundeskanzlerin. Sie haben Polizisten zu dem Mann begleitet, der diese Drohung ausgesprochen hat. Wie haben Sie diese Begegnung erlebt?
Naja, der war nicht sehr redselig. Die rückten da morgens um 6 an. Wir hatten einen Kameramann in der LKA-Truppe dabei gegen die Zusage, dass wir natürlich keine Namen nennen, keine Orte nennen, keine Gesichter zeigen. Das war Vertrauenssache. Und naja, das ist schon handfest. Die klingeln dann im Erdgeschoss und sagen, können Sie mal eben die Tür aufmachen, hier ist das LKA, wir wollen nicht zu Ihnen. Dann sind Sie schon mal im Treppenhaus. Dann klopfen Sie und wenn nichts passiert, brechen Sie die Tür auf und dann sagen Sie, jo, wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl. Da steht, Sie wollten Angela Merkel gerne ins KZ stecken. Zitat Ende. Darüber müssen wir jetzt mal reden. Der Zugang, den wir bekommen haben, war natürlich auch im Sinne der Ermittler, die sagen, naja, bei so einer Hausdurchsuchung, das erfährt der Nachbar, wenn der Mensch einen Strafbefehl bezahlt, was er nicht gemacht hat, dann erfährt das sonst keiner. Wir brauchen aber eine breite Öffentlichkeit, damit wir tatsächlich präventiv Erfolge haben. Es muss bekannt werden, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.
Kommen wir nochmal zurück zu diesem Mann, der da besucht worden ist, vorsichtig gesagt. Sie haben gesagt, der war nicht redselig, aber hatten Sie den Eindruck, der Mann hat das hundertprozentig ernst genommen oder hat er einfach mal spontan seinen Ärger ins Netz geschrieben und sich gar keine Gedanken über die Folgen gemacht?
Na, meistens ist es beides. Also die steigern sich in Chatgruppen, in Hasstiraden hinein, da überbietet der eine den anderen. Naja, er war immerhin wach genug, sich sofort einen Anwalt zu nehmen. Den haben wir später interviewt. Das ist Michael Kohlmann, eher bekannt als Parteifunktionär der sogenannten Freien Sachsen, also eine rechtsradikale Splitterpartei, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und der sagte mir dann im Interview, naja, wo ist denn ein Schaden entstanden? Wessen Ehre ist denn verletzt worden? Ich sagte, naja, vielleicht die von Frau Merkel. Der bügelte das ziemlich weg und trotzdem kommt es jetzt zum Prozess. Das heißt, das Amtsgericht ist mitgegangen bei der Durchsuchung, hat den Antrag der Staatsanwaltschaft durchgewunken und hat auch den Prozess zugelassen. Der ist meines Wissens noch nicht zu Ende.
Wem ist ein Schaden entstanden? Das hören vielleicht auch die Menschen, die von solchem Hass aus dem Internet getroffen werden und dann zur Polizei gehen. Haben Sie das Gefühl, die Beamten nehmen das jetzt ernster, als sie es früher gemacht haben?
Das auf jeden Fall. Insgesamt kommt es darauf an, ob Sie jetzt schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer. Es gab sicherlich Staatsanwälte auch, die früher sagten, oh, echte Staatsanwälte verfolgen echte Verbrecher, nicht so ein Pille-Palle-Internet-Kram. Das hat sich geändert. Es ist mittlerweile klar, und das sagen auch die Ermittler spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, wir müssen im Netz präsenter sein. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. Es hat auch Folgen in die echte Wirklichkeit, siehe die Kopfschüsse dann. Deswegen müssen wir da präsenter sein. Da wird manches liegen gelassen, da wird auch vielleicht zu schnell gesagt, das sagt mir auch Staatsanwalt, ja, der Mann hat glaubwürdig dargelegt, dass das jetzt nicht sein Handy und sein Account war. Da kann man trotzdem eine Hausdurchsuchung machen und sagen, dann wollen wir noch mal sehen, was in dem angeblichen Familienhandy alles veröffentlicht wurde oder ob es nicht doch ein persönliches Handy war. Mir war wichtig, in dieser doch recht lamoyanten Debatte, wo alle da sitzen und sagen, was passiert denn in diesem Netz, was ist denn da los und was haben wir falsch gemacht, mit Ermittlern mitzugehen, die abarbeiten wie im Straßenverkehr Raserei. Da wissen wir ja, wie routiniert ein Rechtsstaat Verstöße abarbeiten kann. Und die arbeiten Verstöße im Internet ab. Beleidigung, Bedrohung, Aufforderung zur Straftat. Und das geht. Man kann da ganz cool sein als Rechtsstaat.
Ermittlung, Hausdurchsuchung, das ist das eine. Haben Sie auch mitverfolgen können, was die Gerichte letztendlich draus machen aus solchen Taten? Was die Täter für Strafen bekommen?
Auch da hat sich in dem Jahr, anderthalb Jahren, seitdem ich das beobachte, doch einiges getan. Das fängt beim Bundesverfassungsgericht an, das eindeutig die bisherige Rechtsprechung gerügt hat. Zitat, das waren falsche Maßstäbe. Der Titel Kugel ins Hirn ist so ein Fall. Das war in Niedersachsen ein Amtsgericht. Das hat einen Täter, der im Zuge der Impfdebatte einem Arzt und Politiker eine Kugel ins Hirn gewünscht hat. Nach dem Motto, dem eine Kugel ins Hirn, vielleicht hilft's ja. Da sagte das Amtsgericht zuerst, naja, der hat es ja vielleicht nicht so gemeint. Der sagte jetzt in der Befragung, er wollte den eher verbal wachrütteln. Und die Staatsanwaltschaft hat dann Widerspruch eingelegt gegen diesen Freispruch, zweimal. Und siehe da, am Ende landete es im Landgericht Osnabrück und der Richter sagte ganz trocken, sagte, Entschuldigung, mit einer Kugel im Hirn ist man nicht wach, sondern ist man tot. Und sie leben in einem Land, in dem es solche Kopfschüsse gab. Also sie können nicht so tun, als wäre das irgendwie zwingend nur Fantasie. Entscheidend ist, dass ein Dritter, der sehr öffentliche Post, der das mitliest, so wie Niederoberstein zum Beispiel, der sich dann tatsächlich ermuntert fühlen könnte, solche Taten durchzuführen. Und wenn Sie in so einer geschlossenen Welt leben, von Chatgruppen, von Echokammern und hinterher sogar noch den Applaus sich abholen können für Ihre Tat, dann wissen Sie, dass das hier wohl was mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Sie haben gesagt, Sie haben mit Ermittlern gesprochen, mit Staatsanwälten, mit dem Anwalt eines Verdächtigen. Haben Sie auch mal einen dieser Täter sprechen können? Und was haben diese Menschen Ihnen gesagt?
Wir haben eine sehr lehrreiche, für mich ernüchternde Begegnung gehabt. Wir sind ja zu Tätern auch hingegangen, geklingelt am Gartenzaun. Meistens erschien dann einer und ist dann gleich wieder weggegangen, wollte nicht mit uns reden. Aber einen haben wir getroffen, auch in Niedersachsen im Landkreis Celle. Und der hatte gepostet im Zuge der Flüchtlingsdiskussion über Walter Lübcke, aufhängen den Drecksack, Zitat Ende. Also eine Aufforderung zu einer Straftat, Hausdurchsuchung, Strafbefehl. Der sagte uns, ja, da ging mir der Gaul durch, das war ja so eine wilde Zeit und ich hatte auch ein Bier zu viel. Und er sagt aber auch, ja, das tut ihm leid, er würde das nicht mehr machen, man muss sich zusammenreißen, würde auch andere warnen, dass sie nicht so locker Dinge posten. Ich hatte da das Gefühl, oh, das ist ja ein ganz netter Nachbar eigentlich, ein ganz durchschnittlicher Typ. Warum haut der solche Sachen raus? Wieso lässt er seinem Hass da so freien Lauf oder lässt sich zumindest provozieren? Und ich glaube, der Hass ist vorher da. Und so wie Leute manchmal hinter der Windschutzscheibe, ich sag mal, die Sau rauslassen, weil sie denken, es passiert ihnen nicht und es ist nicht so ernst zu nehmen, so machen sie das eben im Netz. Und gleichzeitig wunderte ich mich, ja, dass es diese Leute gibt und dass sie nicht nachlassen. Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat einen per Strafbefehl dann auch dingfest gemacht und bestraft. Der hatte 2 Aktenordner, 2 Leitsordner gefüllt mit 300 Posts an strafrechtlich relevanten Kommentaren. Der hatte rund um die Uhr fast im Wohnzimmer gesessen und hat seinem Hass freien Lauf gelassen.
Was motiviert solche Leute? Das ist ja eine Vollzeitbeschäftigung. Sind das irgendwelche Langzeitarbeitslosen, die genug Zeit haben? Oder lässt er sich komplett in seiner Freizeit von sowas einfangen?
Es gab einen, von dem, den ich gerade beschrieben habe, einen Reuebrief, den er handschriftlich dann geschrieben hat an die Staatsanwältin. Sie hielt es auch für glaubwürdig, wo er sagt, wo bin ich da reingeraten? Ich erkenne mich kaum wieder, ich entschuldige mich, ich bezahle, ich nehme mir keinen Anwalt. Mag sein, er wollte ein bisschen das Strafmaß drücken, aber das kann schon sein, dass sie sich dann die Augen reiben. Ich habe mit Anwälten gesprochen, die auch solche Klienten vertreten, die sagen, es gibt welche, die sagen, stehe ich zu, ist so. Andere fallen aus allen Wolken und sagen, was, das soll ich geschrieben haben? Und der Anwalt sagt, ja, ich habe die Akteneinsicht gehabt, das haben sie da gepostet, das haben sie da gepostet, so viel Uhr, wer schreibt, der bleibt. Das ist da. Sie müssen wissen, sie sind nicht auf dem Fußballplatz, sie sind in der Öffentlichkeit unterwegs und was sie da hinterlassen, sind Tatbestände. Also es gibt da vielerlei Tätertypen und das reicht dann bis zu dem Anwalt, der öffentlich sagt, die sogenannte Hatz auf Ausländer, die in Chemnitz stattgefunden hat, das war keine Straftat, das war Selbstverteidigung. Der ist Anwalt, der weiß, wie weit er gehen kann, räumt er im Gespräch auch ein, dass er immer schön diesseits der Grenze des Sagbaren bleibt. Ich sage aber, sie stacheln, sie ermuntern andere an, sie heizen die an, die dann Dinge posten, weil sie nicht so helle sind wie sie, die sie dann ins Gericht bringen und Strafen hinnehmen müssen. Also ja, was kann ich denn mehr machen, als das selber anständig zu machen? Also er liest sich nicht darauf ein, dass er sich da sozusagen seine eigenen Klienten besorgt, die er dann als Anwalt wiederum vertritt. Also sie haben eine ganze Palette. Sie haben Profis, die auch wissen, wie sie sich verstecken, die Polizei kaum kriegt, weil sie mit Decknamen operieren, weil sie gerade noch so nicht nachweisbar strafrechtlich relevant sich äußern. Und sie haben andere, da könnte man sagen, ja, das sind nicht die hellsten Leuchten am Baum, sagen auch manche Strafverfolger unter der Hand, aber das sind halt die Follower. Und wir haben einen Fall, der ist festgenommen worden vor einem Jahr, der hatte gepostet, das war die Reichsbürgerszene, Todeslisten, den Bürgermeister an der nächsten Laterne aufhängen. Der sagt, ich bin Vertreter der Alliierten, und der sitzt dann vorm Landgericht und der Gutachter sagt, ist nicht zurechnungsfähig, ist nicht straffähig. Der ging dann sozusagen per Urteil in die geschlossene Psychiatrie. Und der sagte noch im Gerichtssaal, Sie dürfen mich überhaupt nicht verurteilen. Ich bin hier der, der Befehle vollstreckt und der Urteile vollstreckt, weil ich bin für die Alliierten da. Also krankhaft, Wahnvorstellungen. Und der hatte 15.000 Follower. Was sind das für Leute? Nun kann man sagen, okay, die Follower sind ja nur Follower, aber die machen eben auch die Lieder. Wenn diese Figuren keine Follower mehr haben, dann ist auch viel gewonnen. Sagen auch die Staatsanwälte. Gilt ja auch für, wird es recht insgesamt, dass man sagen kann, naja, die Kleinen kriegt man, die Großen lässt man laufen. Das spricht ja nicht dagegen, in dem Fall auch zu ermitteln und das Signal auszusenden, ihr seid nicht sicher im Netz. Was immer ihr tut, wir sind da und ihr riskiert, so wie Raser im Straßenverkehr, ihr riskiert Strafen. Das ist ein routinierter Rechtsstaat.